Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 104, unser Jahresrückblick 2025. Ja, Christian, so langsam neigt sich das Jahr 2025 schon wieder dem Ende entgegen. Bald haben wir Weihnachten, heute ist der 25.11., also heute in einem Monat sitzen wir vor der Weihnachtsgans oder vor dem Schweinebraten oder vor irgendeinem veganen Braten vielleicht auch. Und dann kommt schon wieder Silvester und Neujahr und dann fängt das Technikjahr schon wieder von vorne an. Und wir haben uns überlegt, wir machen in diesem Jahr mal die November-Ausgabe zur letzten Ausgabe in diesem Jahr, weil am 23.12., da wäre die nächste Sendung, da wollen wir euch nicht beim Geschenke einpacken stören, sondern werden eben jetzt im November schon das Jahr 2025 mit unserem traditionellen Jahresrückblick Revue passieren lassen.
Und es hat den Vorteil, wenn ihr noch etwas kaufen wollt, können wir euch jetzt schon mal sagen, unter unserer Rubrik der Flops, was sich eventuell nicht so gelohnt hat oder was sich auf jeden Fall lohnt, denn man muss ja am 25. nicht nur über den Braten oder ähnliches nachdenken. Einige werden bestimmt auch googeln, wann die Öffnungszeiten fürs Umtauschen so bei den Shops dann am 27. aufmachen. Aber wir wollen euch ja ein bisschen davor bewahren und wollen mal ein bisschen das Jahr technisch Revue passieren lassen. Was haben wir so aufgeschnappt? Was haben wir so selber erlebt oder gekauft oder mitgenommen? Ja, und darum soll es heute gehen.
Genau, vielleicht zum Einstieg, gerade läuft ja die Black Week-Phase überall. Am Donnerstag, am 27. ist ja Thanksgiving in den Vereinigten Staaten. Der Tag danach ist dieser berühmte Black Friday. Aber das läuft ja jetzt schon eine ganze Zeit mit diesen ganzen Schnäppchenangeboten. Warst du denn schon auf Schnäppchenjagd, Christian?
Ja, aber tatsächlich habe ich... Was, ist die Frage, ist es technisch oder ist es nicht technisch? Ein Gaskocher? Na, ist jetzt kein Technik, klassisches
Gerät. Technisch ist es, aber vielleicht nicht digital.
Genau,
unbedingt.
Genau, digital nicht. Also ich habe mir einen Gaskocher tatsächlich bestellt und eine Powerbank. Und zwar nicht eine kleine, sondern so eine richtig, so eine tragbaren Eimer, wollte ich schon fast sagen, so ein Kavenzmann. Ich bin so ein bisschen nervös geworden, weil ich irgendwie in irgendeiner, muss ich ja gestehen, in einer YouTube-Schleife festhing über Katastrophenschutzvorsorge und ähnliches und hab dann vom BBK diese Liste gesehen und einen Film darüber, was man alles so zu Hause haben muss, wenn jetzt der Notstand eintritt. Und habe dann festgestellt, da habe ich einiges nicht von und da habe ich dann den Black jetzt genutzt, um da das Notwendige noch ein bisschen nachzurüsten.
Aber muss man wahrscheinlich auch dann regelmäßig nutzen und aufladen, sonst ist das Ding kaputt, wenn dann irgendwann mal ein Notfall eintritt.
Ja, das ist natürlich illusorisch, dass das kleine Ding den ganzen Haushalt speist. Aber um mal ein Handy eine Woche lang irgendwie laden zu können oder irgendwas Vergleichbares, reicht es dann schon.
Ja, ich dachte erst, du willst dich irgendwo im Dschungel aussetzen lassen und brauchst dann so eine große Powerbank, das nicht.
Okay. Nein.
Ja, ich bin auch auf Shoppingtour gewesen, habe mir tatsächlich nach längerer Zeit mal einen neuen Kamerabody gekauft. Der ist heute angekommen, kann ich noch nichts zu sagen, werde ich aber ausführlichst testen. Aber man kann so das ein oder andere Schnäppchen machen auf jeden Fall. Ja. Unter anderem ja auch so Sachen wie so Abo. Dienste. Apple TV habe ich gesehen, die haben gerade ein Angebot, 50% günstiger als sonst. Software-Lizenzen kann man ja gut auffrischen in diesen Black-Wochen. Da gibt es ja immer gute Angebote, wenn man, weiß ich nicht, Microsoft 365, Adobe, Creative Cloud oder dieses Foto-Abo, gibt es immer überall Angebote. Mobilfunktarife werden auch immer gerne, rausgehauen und ein bisschen ausgebaut in diesen Wochen. Da wollte ich auch noch mal nachgucken. Das ist immer so ein ganz guter Tipp, glaube ich, da mal zu schauen, was hat man und ja, wo kann man vielleicht auch seine ganzen Abos und Tarife optimieren. Machst du das auch oder eher weniger?
Na, ich habe so einen Tarif bei der Telekom, wo die mich am liebsten rausschmeißen würden, weil der für die sowas von unlukrativ ist. Aber ich bleib da eisern drin. Von daher, nee, den fasse ich nicht an. der beinhaltet jedes Jahr ein neues Smartphone. Da bleibe ich dabei. Weil alles andere hat er. Ich habe halt unlimitiert Daten und Flatrates und Co. Also es mangelt mir an nichts,
Genau, natürlich nur, wenn es besser ist als vorher. Das ist natürlich klar. Wenn man sich verschlechtert, dann sollte man das Black-Angebot nicht in Anspruch nehmen.
Ja, genau. Also das ist es. Und tatsächlich, ich brauche halt volles 5G und nicht, das ist ja bei manchen Verträgen so genosselt, da steht dann da zwar auch Unlimited Datenvolumen, aber dann nur 20 Mbit im Downstream. Dann kann ich auch das lassen. Also das hat irgendwie keinen Wert.
Ja, auf jeden Fall wird man überall voll bombardiert mit diesen Angeboten. Das war vor Jahren, als das angefangen hat, glaube ich, alles ein bisschen übersichtlicher, oder? Wenn man an Amazon alleine denkt, jetzt ist da so viel drin an Artikeln, da hat man gar keinen Überblick mehr eigentlich.
Nee, es wird undurchsichtiger, das stimmt.
Genau. Also wenn ihr auf Shopping-Tour seid, viel Spaß dabei. Und genau im Hinblick auf Weihnachten ist das ja vielleicht eine ganz gute Idee. Aber wie anfangs erwähnt, soll es heute ja in erster Linie um die vergangenen Monate gehen. Und dieses Jahr war ja auch geprägt durch unser Jubiläum. 100 Folgen Logbuch Digitalien haben wir gefeiert vor einigen Monaten. Das ist Ausgabe 104. Aber Logbuch Digitalien gibt es, wie ihr wisst, auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr natürlich auch die Ausgabe 100 nochmal nachhören. Und da blicken wir zurück auf die Logbuch-Digitalien-Historie. Seit Mai 2017 gibt es ein paar Ausschnitte aus den vergangenen Sendungen. Studiogäste kommen nochmal zu Wort, die wir so über die Jahre zu Gast hatten. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Aber es gibt eben auch richtige Technikthemen, die dieses Jahr geprägt haben. Wir haben beide die Top 5 aufgeschrieben. Christian, willst du mit deiner Top 1 mal starten? Ist, glaube ich, keine Reihenfolge unbedingt, das sind einfach 5 Themen, die uns wichtig sind.
Genau, also das, was für mich ein Technik-Highlight in diesem Jahr war, ist die Firma CMF, die haben wir schon öfter mal gehabt. Und tatsächlich haben die dieses Jahr ihre ersten Over-Ears, die CMF Headphones Pro, auf den Markt gebracht. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe selten einen Kopfhörer für um die 100 Euro, ich weiß, man kriegt den im Angebot auch günstiger, aber UVP sind 100 Euro, gesehen, der so viel beinhaltet und für die 100 Euro echt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis abwirft. Das geht natürlich immer noch eine Schippe besser, auch das Noise Cancelling und Co., aber für 100 Euro kriegst du kein besseres Gesamtpaket für dich.
Genau, ich habe es ja durch dich hier kennengelernt und habe mir das Ding dann auch angeschafft, sogar im Angebot. Ich glaube 79, manchmal gibt es sogar für 69, also da kann man, glaube ich, beherzt zuschlagen. Und es geht immer besser, wie du sagst, ne? Die Sonys, Boses oder Apples dieser Welt, die sind natürlich ein bisschen besser, gerade was das Noise Cancelling und auch die Soundqualität angeht, aber wenn man jetzt nicht unbedingt das High-End-Modell haben will, dann kann man auch gerne etwas günstigeres kaufen und dann eben ein paar Kompromisse eingehen. Tatsächlich ein Bekannter von mir, der hat sich auch von mir dann inspirieren lassen und hat sich das Ding angeschafft. Also es muss nicht immer das Teuerste sein, das gilt ja auch für Smartphones. Ne? CMF hat ja auch ein tolles Smartphone rausgebracht, glaube ich, dieses Jahr, das Pro 2. Und das ist wirklich für die meisten völlig ausreichend. Auch die Fotoqualität ist wirklich gut. Da muss man nicht unbedingt jenseits der 1.000 Euro unterwegs sein.
Auch die In-Ears, die CMF Buds oder die CMF Buds Pro sind auch super. Also wirklich Preis-Leistung. Man kriegt im Android-Bereich und im Kopfhörerbereich für das Geld echt gute Qualität, muss
genau
man einfach sagen.
Und CMF, können wir nochmal erklären, gehört zu Nothing. Das ist ein Unternehmen, was von Carl Pei gegründet wurde, der damals OnePlus gegründet hat, den bekannten Smartphone-Hersteller. Also da schreibt er quasi seine Erfolgsgeschichte fort. Und ja, er hat ja von Anfang an immer auf günstige Technik Technik, aber mit hochwertigen Komponenten gesetzt. Genau, und das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, die CMF Headphones Pro, für mich auch irgendwie so ein Highlight, weil ich hatte auch vorher noch nicht solche kabellosen Over-Ear-Kopfhörer. Ich hatte die Pixel Buds, die Pro-Modelle, die Stöpsel, aber irgendwie finde ich die auf Dauer so ein bisschen unbequem. Ich finde so Over-Ear-Kopfhörer eigentlich immer angenehmer und deswegen habe ich mir die mal gekauft. Aber allerdings so viel gehört habe ich noch nicht, aber einige Podcasts gehört, also auch die Soundqualität von Sprache ist eigentlich ziemlich gut. Soll ich mein nächstes Highlight nennen? Das ist Google Gemini 2.5 Nano Banana. Hast du da schon von gehört?
Von gehört, aber tatsächlich nicht benutzt.
Genau, ist unter anderem integriert, neuerdings seit einigen Wochen oder Monaten in Adobe Firefly. Deswegen konnte ich das ausprobieren, weil es ja eigentlich kostenpflichtig ist, so wie ich da durchsteige. Ist ja gar nicht so einfach, durch diese ganzen AI-Tarife durchzusteigen. Aber wenn man Adobe-Nutzer ist und dafür bezahlt, dann ist dieses Gemini 2.5 Nano Banana integriert. Und dieses KI-Modell, das ist eben ein bildbasiertes KI-Modell, das kann besonders gut Fotos restaurieren. Wenn man beispielsweise irgendwie ein altes Foto hat vom Ur-Urgroßvater im Graben im Ersten Weltkrieg oder so, dann kann man das einscannen, in Nano Banana reinfüttern und der spuckt einem dann ein Foto aus, was quasi auch heutzutage gemacht werden könnte. Ich habe das ausprobiert mit einem alten Kinderfoto von meiner Mutter tatsächlich. Und da habe ich dann gesagt, bitte restauriere dieses Foto und koloriere es auch. Und dann ist da wirklich ein ziemlich hochauflösendes Farbfoto von diesem Schwarz-Weiß-Original ausgespuckt worden. Und das Tolle ist, dass die Gesichtszüge bei diesem Modell beibehalten werden. So von den ersten KI-Modellen kennt man ja, da sah die Person dann komplett anders aus als vorher. Aber dieses Modell, das ist darauf spezialisiert, die Gesichtszüge so beizubehalten und die Kolorierung auch total naturgetreu. Das kommt total überzeugend wieder. Das ist wirklich beeindruckend und sind ja jetzt auch nur die Anfänge. Ne? Da wird natürlich noch viel, viel mehr kommen über die Zeit.
Ja.
Genau. Ja, gibt auch, übrigens fällt mir gerade ein Nano Banana Pro, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Muss man wahrscheinlich noch extra für bezahlen. Dein nächstes Highlight, Christian.
Es ist iPhone 17. Und nicht das Pro und nicht das Air, sondern tatsächlich das 17. Ich finde, das iPhone 17 ist in dem Line-Up dieses Jahr das iPhone, was am meisten zugewonnen hat und was tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der iPhones darstellt. 120 Hertz Display, die guten Kameras, die besseren Sensoren, alles perfekt. Wenn man kein Pro braucht, nur weil man irgendwie damit kokettieren will, dass man ein Pro-User ist, ist es einfach das beste Phone. Muss man einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis sagen. Es gibt nichts anderes. Und das hat mich überrascht, weil sie den Abstand, den künstlichen Abstand ja immer zu den Pros hochgehalten haben. Also lange Zeit war diese 120 Hertz Bildwiederholungsrate ein großes Thema. Das haben sie abgeschafft. Und ich finde einfach, der Sprung, ein gutes iPhone zu bekommen, bedeutet heute einfach nicht mehr ins Pro-Lager greifen zu müssen, sondern da reicht das Normale halt auch völlig aus. Und das hat mich tatsächlich überrascht, was sie da im Gesamtpaket geboten haben, mit keiner großartigen Preiserhöhung und natürlich auch, dass sie nachgezogen haben, dass alle Geräte jetzt mit, bis auf das 16e mit 256 GB Speicher anfangen.
Warum würde man auf das Pro zurückgreifen? Was wäre da Killer-Feature, Killer-Argument?
Also das Pro macht immer dann Sinn, wenn du filmst und richtig viel fotografierst und einen Wert auf eine Telelinse und ähnliches halt setzt. Der normale Smartphone-Fotografierer, der die Dinger sowieso dann per WhatsApp durch die Gegend schickt, der kommt auch mit allen anderen Geräten aus. Und wenn er dann sagt, dass er, das sind ihm ja nochmal 400 Euro mehr, ist zu teuer und hat auch nur eine Linse, kann ich verstehen. Ich würde halt zum 17 greifen.
Ich habe auch ein Highlight, auch bezogen auf das iPhone 17, mir überlegt, nämlich die quadratischen Kamerasensoren. Ja. Und das war ja eine beeindruckende Neuheit in den 17er Modellen. Ich glaube in allen, im normalen, im Air und in den Pro-Modellen ist ja diese neue Selfie-Kamera integriert. Und die hat einen quadratischen Sensor und das bedeutet, wenn man ein Selfie machen will, muss man nicht mehr entscheiden, will man es hochkant oder im Querformat haben, sondern eine KI sitzt dahinter und erkennt das Motiv. Wenn wir beide uns jetzt fotografieren und es nicht genug Platz links und rechts, dann merkt das iPhone ja, ein Querformat wäre eigentlich sinnvoller und dann wird eben der Ausschnitt aus diesem quadratischen Bild automatisch generiert und das ist total clever und auch für FaceTime-Anrufe wird das ja genutzt. Ne? Das ist, glaube ich, so das Argument, was Apple da auch gebracht hat, gerade für diese Videotelefonie macht das halt viel Sinn.
Genau, und das ist halt ein Feature, was sie eigentlich neu eingeführt haben und ist früher dann nur im Pro vorhanden gewesen wäre. Dass sie es jetzt aber komplett durchgereicht haben, zeigt, dass sie irgendwas an der Produktstrategie gerade ändern, finde ich. Und wie gesagt, das kriegt ihr schon mit dem 17er.
Genau, und mit den quadratischen Sensoren, das machen auch andere. Jetzt ist gerade von DJI die Osmo Action 6 vorgestellt worden und auch diese Action-Kamera, die hat auch einen quadratischen Sensor und macht ja da auch viel Sinn, ne? Wenn man irgendwie Instagram-Creator ist und vielleicht noch einen YouTube-Kanal hat und mit seinem Mountainbike den Brocken runterheizt oder irgendwo anders, dann kann man eben aus diesem quadratischen Material guten Querformat schneiden, aber man hat auch genug Luft drumherum, um auch ein Hochkant-Video für Instagram rauszuschneiden. Also das ist, finde ich, eine Entwicklung, die wirklich viel Sinn macht und über die ich vorher gar nicht so richtig nachgedacht habe.
Ja.
Genau, irgendwann kommt das vielleicht auch in die großen Kameras, aber hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wie groß ist der Sensor, wie leistungsfähig sind die Prozessoren dahinter. Also wirklich ganz spannend. Dein nächstes Highlight, Christian.
Das ist die DJI Neo 2.
Kleine Drohne ist das.
Genau, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die DJI Neo war so ein One-Hit-Wonder oder beziehungsweise war wirklich eine Knallerdrohne für den Preis. Und jetzt haben sie die 2 rausgebracht und die haut eigentlich preis-leistungsmäßig alles weg. Also das muss man sagen, es ist eine 4K-Drohne mit einem stabilisierten Gimbal, Hinderniserkennung, neue Flight-Modi für 200 Euro, 220 glaube ich, also für ein Apple und ein Ei und hat Features drin, die sonst irgendwie eine Mini 4 Pro oder ähnliches erst hätten. Und sie ist so bedienerfreundlich und so klein und kompakt, das ist einfach die beste Freizeitdrohne und die perfekte. Die packst du so im Rucksack, die ist nicht schwer. Eben mal ein Selfie schießen, ein Gruppenfoto aus der Luft, mal über die Bergspitze gucken oder ähnliches. Perfekt.
Genau, natürlich unter Beachtung der ganzen Regeln.
Ja, klar, die muss natürlich angemeldet werden und alles. Die normalen Spielregeln. Und ich weiß auch, Drohnen in aktueller Zeit, schwieriges Thema. Wenn wir das aber alles mal ausblenden und halt regelkonform uns verhalten, dann ist das einfach, das ist ein Killer, diese Drohne.
Ich habe auch noch ein Highlight aus dem Hause DJI, das Mic Mini. Das ist so ein kleines Ansteckmikro, so eine Funkstrecke. Nutze ich auf meiner Arbeitsstelle jetzt immer regelmäßig für Videoproduktion. Und das ist wirklich total praktisch, weil es sehr klein ist. Es fällt nicht auf so doll wie so ein größeres Ansteckmikro, wie man das vor ein paar Jahren immer noch hatte. Und liefert eine total gute Qualität. Hat natürlich so ein paar Abstriche. Ich habe die Osmo Pocket Kamera, diese Gimbal Kamera von DJI. Da ist ein DJI Mic 2 dabei. Das hat einen Vorteil, man kann intern direkt auf das Mikro aufnehmen. Wenn dann die Funkverbindung mal abbricht, dann hat man trotzdem eine Backup-Aufnahme. Man kann ein Lavalier-Mikrofon anschließen. Das geht bei diesen Mic Minis nicht, aber trotzdem für unter 80 Euro kann man die teilweise gerade bekommen beim Black Friday. Ist das wirklich unschlagbar und mit 2 Sendern und einem Empfänger und für den Preis so eine Funkstrecke, das ist schon ziemlich super für angehende Filmemacher, Social Media Manager und so weiter. Und DJI hat ja auch das Mic 3 vorgestellt in diesem Jahr. Das ist quasi von den Features wie das Mic 2, aber auch dieser Formfaktor wie das Mini, quasi so eine Mischung aus beiden. Also wirklich ganz interessant, was es so für Möglichkeiten gibt. genau. Christian, was hast du noch?
Den TP-Link M8550.
Ein ganz toller Name. Was kann das Ding?
Also, kurzum. Ich habe lange nach einem, oder andersherum, ich habe schon längere, viele, viele Jahre einen tragbaren Wi-Fi-Router, wo man eine SIM-Karte reinsteckt. Und habe da auch die verschiedensten Modelle halt durchgetestet, weil das immer das Problem war, Datendurchsatz, Geschwindigkeit, was bringt das Netz, Wi-Fi, 5 GHz, Wi-Fi und so weiter und so fort. Aber ich habe mir nie einen 5 GHz Router gekauft, weil ich die immer unfassbar teuer fand. Und vor allen Dingen habe ich mir gesagt, wenn ich einen 5G-Router haben möchte, dann möchte ich auch einen haben, der einen Netzwerkport hat, sodass ich praktisch Pass-Through machen kann, das gleich auch ins Netzwerk oder in einen weiteren Access-Point oder Ladengebundenheit einspeisen kann, möchte ein integriertes VPN haben und. Und da war bisher immer der Platzhirsch so klassisch Netgear und so ein Netgear 5G-Router, der kostet da mal schlappe 1000 Euro. Und das habe ich nie eingesehen. Also, und dann kam der TP-Link M8550 um die Ecke und hat das Ganze für, gerade im Sale gibt es ihn so für 350 Euro in der Größenordnung. Und habe gedacht, wow, der hat genau das alles, was ich suche. Und ist tatsächlich der perfekte 5G-Router mit auch LTE-Backup, also runter, Fallback-Lösung. 32 Endgeräte kann er wandeln und hat all das. Sein einziger Nachteil ist, er ist natürlich ein bisschen größer und klobiger geworden, aber er hält auch mal so 15 Stunden am Stück durch und ist für mich ja der Reise-Internet-Router für ich habe überall Internet. Perfekt.
Genau, aber da merkt man dran, wenn man ein bisschen wartet, irgendwann gehen die Preise dann runter für bestimmte Technologien. Ne? Dann
ja, du kriegst es natürlich noch günstiger, aber nicht in der Kombination, wie ich es wollte, mit einer LAN-Schnittstelle verbaut fest und halt auch externen Antennenports. Du kriegst natürlich schon einen 5G-Router für 200 so oder 250 von Zyxel oder ZTE oder ähnliches. Aber wie gesagt, bisher mit LAN-Ports und Co. nicht unter 1000.
Ich habe noch was Kamerabezogenes. Die Nikon ZR ist vor kurzem vorgestellt worden. Nikon hat ja Red gekauft und Red, die haben ja diese großen Kinokameras gebaut oder bauen ja immer noch. Die Firma gibt es ja noch, Red Scarlet, Red Dragon. Das waren vor ungefähr 10 Jahren schon 6K-Kameras, wo große Kinoproduktionen eben mitgedreht wurden. Und jetzt ist das erste Produkt rausgekommen nach der Übernahme von Red durch Nikon, die ZR, das R steht eben für Red Z, für den Z-Mount, den ja Nikon benutzt für die Objektive. Und das ist so eine kleine, kompakte Kamera, die eben Kinoqualität liefern soll. Kostet knapp 2400 Euro der Body, also dann kommen natürlich die Objektive noch drauf und so weiter und so fort. Aber die Red-Kameras, die fingen an bei ungefähr 10.000 Euro damals und die höherpreisigen, die haben jenseits der 30.000 Euro gekostet. Und das Tolle bei diesen Red-Kameras war immer, die haben in RAW-Video gefilmt. Also man konnte im Nachhinein beispielsweise die Empfindlichkeit, den ISO-Wert verändern und ganz viele andere Parameter. Und dieses Red RAW-Format, das ist in dieser relativ günstigen Kamera integriert. Also für angehende Filmemacher auf jeden Fall ein ganz interessantes Werkzeug.
Das neue iPhone kann doch auch so ein bestimmtes Apple
ProRes RAW.
ProRes RAW und ProRes Video. Heißt es auch bei Video ProRes Video RAW oder so ähnlich?
Ich glaube ja. Ja, so oder so ähnlich.
Mal schnell nach, aber ja genau. So oder so ähnlich.
Genau, auf jeden Fall ist es ganz interessant, dass man jetzt für so einen Preis in dieses Red-Universum einsteigen kann. Und was ich so an Beispielvideos gesehen habe, sieht das schon sehr beeindruckend aus. Natürlich muss man bedenken, wenn man in diesem RAW-Format drehen möchte, da produziert man sehr, 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 sehr große Datenmengen. Das muss man sich natürlich überlegen. Aber sonst wirkt das alles sehr spannend. Christian, hast du was rausgefunden?
Genau, es ist tatsächlich dieses Pro Video, also das gleiche Format. Pro West War in Video machen sie auch.
Genau, genau. Ja, also ganz spannend, was gerade auch im Bereich der Filmkameras so passiert. Christian, ein Punkt hast du noch, ein Highlight.
Genau, ich habe mir einen neuen E-Book-Reader gegönnt. Aus dem Hause Amazon. Und zwar den Kindle ColorSoft.
Ah, jetzt mit Farbe.
Richtig, ich habe lange überlegt, also das ist jetzt nicht weltbewegend, dass Kindle das erfunden hat. Es gab, glaube ich, schon von, weiß gar nicht, wie der, Tolino hieß er, glaube ich. Den gab es auch schon mal in Farbe. Ich bin da mal ein bisschen drumherum geschrien, habe gedacht, na, monochrom, also dieses lange Display in Farbe, wie ist die Farbwiedergabe, funktioniert das, ist das gut? War ein bisschen skeptisch und hatte mir auch vorher eigentlich vor 2 Jahren einen relativ normalen Paperwhite von Kindle gekauft und bin jetzt umgestiegen, weil da auch im Sale war und bin tatsächlich begeistert. Also richtig gut, ist jetzt kein, also ist nicht wie beim iPad von der Strahlkraft, aber ich finde es völlig ausreichend mit der langen Laufzeit, die das Ding halt einfach hat und ist ein angenehmeres Lesen tatsächlich.
Ja, in Bezug auf E-Paper, ich bin gerade bei Instagram auf ein Kickstarter-Projekt gestolpert, eine Firma, die baut Bilderrahmen mit farbigem E-Paper. Ah. Das ist natürlich auch spannend, dann kann man seine Fotos quasi immer austauschen, digital, auch ganz spannend. Also mit diesem E-Paper kann man tolle Sachen anstellen. Ja, Christian, jetzt sind wir unsere Tops durchgegangen und wie es bei jedem Jahresrückblick in Logbuch Digitalien Usus ist, gibt es natürlich auch die Flops. Willst du wieder anfangen mit deiner Liste?
Kann ich machen. Für mich ist es tatsächlich ein neues Gerät, was gerade erst auf den Markt gekommen ist, das Google Pixel 10 oder 10 Pro.
Mal ein Pixel in der Flop-Liste.
Ja, und ich will es auch begründen. Ich finde tatsächlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, was Google dieses Jahr aufruft, mit den Neuerungen, die sie da verbaut haben, das ist ein bisschen unterirdisch. Also da kriegt man wenig fürs Geld an Neuerungen. Ja, ein Tensor G5, ja, okay, etwas bessere Kameras, ein paar andere Features, aber es ist nicht der große Wurf. Mhm. Also mich erinnert das so an die Diskussion, die wir hatten vom iPhone 15, 16er Generation und ich sehe vom 9er zum 10er nicht den exorbitanten Quantensprung.
Visuell ja sowieso schon nicht, außer vielleicht die Spezialfarbe in diesem Jahr, aber sonst wirklich von den Funktionen ist es quasi nahezu identisch.
Ja, ne? Und da hätte ich mir tatsächlich mehr erhofft und auch mehr gewünscht. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich eher bei mir auf der Flop-Liste gelandet.
Genau, aber man merkt irgendwie, die Smartphone-Entwicklung, die hat so ein Plateau erreicht, ne? Ja. So viel kann da nicht mehr kommen. Natürlich diese Klappgeräte gibt ja auch wieder ein Pixel Fold, die können dann immer noch mal weiterentwickelt werden, aber sonst glaube ich, diese normalen Geräte, was soll man da auch verbessern? Ne? Ich habe das Pixel 8 Pro, du ja auch, meine ich, und ja, ich vermisse da eigentlich gar nichts, was die Kameraqualität angeht, und deswegen verstehe ich auch manchmal nicht. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe Google Pixel User und als das vorgestellt wurde, da waren alle gleich total nervös und haben sofort bestellt und so. Kann ich so nicht nachvollziehen. Und man kriegt ja auch lange Updates, gerade bei den Google-Geräten, dann kann man die auch ein paar Jahre erstmal nutzen. So sehe ich das, ja, auch wenn man das Thema Nachhaltigkeit bedenkt, ne, was heute ja so wichtig auch geworden ist. Ich habe auch einen Flop rausgesucht von der Firma Synology. Die bauen ja diese NAS-Systeme, Network Attached Storage. Also wenn man Festplatten haben will, die man dann ins Netzwerk einbinden möchte und dann vielleicht auch mit einem RAID verbinden möchte, dass eben immer ein Backup passiert auf den Geräten. Da sind die ja relativ beliebt und haben auch eine ganz gute Software. Jetzt hat Synology im April aber angekündigt, dass die neu vorgestellten Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel sein sollten. Also da konnte man nicht mehr einfach nur irgendeine Western Digital-Platte, die man irgendwo rumliegen hatte, reinhauen oder ja irgendeine Platte eines anderen Herstellers, sondern man musste auf eine Liste gucken von Synology und gucken, ob die freigegeben sind für die Nutzung in diesen NAS-Systemen. Und offenbar haben sich viele Kunden dann abgewendet in den darauf folgenden Monaten von Synology. Das schreibt golem.de. Und Synology ist zurückgerudert und hat das wieder aufgeweicht, diese ganze Regelung. Finde ich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, ne? dass man da einem vorschreibt, welche Festplatten man einbauen möchte. Ich kann mir natürlich vorstellen, das hing damit zusammen, die haben viele Support-Anfragen gekriegt, was bestimmte Modelle vielleicht angeht. Und dann haben sie sich gesagt, bringen wir eine Liste raus, wo dann nur noch Festplatten drauf sind, die problemlos funktionieren. Aber eigentlich bei Festplatten, was soll es da für große Inkompatibilitäten geben?
Oder? Das glaube ich auch. Und ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie ja gesagt haben, naja, mit manchen Marken haben wir mit dem Dauerbetrieb, weil in einer NAS läuft das ja im RAID-Verbund praktisch permanent, im Gegensatz zu so einer externen Festplatte, die du nur ab und zu mal anstöpselt, dass sie da halt eine andere Anforderung halt haben und gute Erfahrungen mit denen und den Herstellern gemacht haben. Aber man muss halt fairerweise sagen, es ist halt keine SSD und jede mechanische Festplatte kann einfach mal sterben von heute auf morgen.
Genau, das ist ja sowieso so in den NAS-Systemen, da muss man ja auch diese teureren Festplatten, gibt von Western Digital diese Red-Serie, ja, beispielsweise, die muss man da ja auch einbauen, weil die eben für den Dauerbetrieb in Serversystemen gemacht sind. Auf jeden Fall gut, dass die Kundenreaktion da eben wieder für Veränderungen gesorgt hat. Christian, dein nächster Flop
ist das Rabbit R1 Phone.
Was ist das denn für ein Phone? Das Rabbit, das Hasenphone.
Das Hasenphone, das Häslein-Telefon. Es gab, es ist auch durch die Medien gegangen, es gibt ein Startup, die haben das Rabbit-Phone entwickelt. Das sieht aus wie so ein Taschenrechner, wollte ich schon fast sagen, mit einem Monochrom-Display. Also da gibt es auch andere Hersteller, aber das war so das Bekannteste. So ein bisschen hat es mich erinnert an diesen Humane-Pin-Hype, den es halt gab. Den hat dieses Rabbit R1 halt auch ausgelöst. Also klassisch, keine Farben, sehr limitiert in seinem Umfang, customized Android als Unterbau beziehungsweise Linux. Du wirst nicht mit Push-Nachrichten vollgeschmissen, kannst dich ganz auf wesentliche Dinge konzentrieren und hat all den anderen ablenkenden und vielleicht beeinflussenden Schnickschnack, den ein modernes Smartphone hat, den haben die da einfach rausgekickt. Es war so das Digital Detox Phone, aber noch für die, die absolut kommunikationsabhängig waren und nicht ganz verzichten konnten. Ich fand den Ansatz grundsätzlich sehr charmant und auch das Design war sehr außergewöhnlich.
Sieht ganz schick aus, ja, ich guck's mir gerade an. Genau.
Aber es hat halt nicht funktioniert und meine Erkenntnis daraus ist, dass diese Smartphones einen solchen Suchtfaktor und Abhängigkeit haben, dass andere Geräte, die es vielleicht, sag ich mal, aufgrund des Gerätes minimieren würden, gar nicht im Markt toleriert werden, sondern dann geht es eher so um Selbstzügelung oder um Focus-Mode oder irgendwelchen anderen Kram sich reinzudübeln, damit man bestimmte Push-Nachrichten nicht bekommt. Aber hardware-seitig das zu lösen, das wollen die meisten wohl nicht.
Hat sogar zwei Design Awards gewonnen, den Red Dot Design Award und diesen EF Design Award. Und das Betriebssystem ist passend zum Gerätenamen Rabbit OS, heißt das Ganze.
Wie gesagt, guckt euch das mal an, googelt mal das Rabbit R1. Es sieht halt sehr spannend aus. Ich weiß nicht, ob man es sogar noch kaufen kann. Aber es ist halt nicht, es hat nicht diesen Durchbruch und diesen Hype, der vorher drum gemacht worden ist, ansatzweise erfüllt, muss man nicht aber sagen.
Ist an mir komplett vorbeigegangen, also habe ich dann ja wahrscheinlich nicht so viel verpasst, aber ich werde es mir mal angucken. Ich habe auch einen weiteren Flop, der Google bezogen ist, nämlich bezüglich der Pixel Watch 1. Die ist ja 2022 rausgekommen und in diesem Jahr, im Oktober meine ich, hat Google das letzte Update rausgebracht für die Pixel Watch 1. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil 3 Jahre für so ein Wearable-Gerät, was man ja eigentlich kauft, um es noch ein bisschen länger zu nutzen, finde ich eigentlich ein bisschen wenig, oder?
Ja, das ist ein bisschen schade, gerade weil ja auch, sag ich mal, diese Premium-Fitbit-Funktionen zum Teil da dranhängen und dass der Support so schnell eingestellt worden ist, gerade weil sie ja auch noch, sag ich mal, das Pixel 6 gerade auch noch sehr lange mit weitergeschleppt haben über die 3 Jahre hinaus, hätte der Watch 1 auch gut gestanden, aber ist halt nicht, ne?
Genau, und die Dinger, die sind ja auch nicht gerade günstig, ne? Wenn man eine neue Pixel Watch kauft, da bezahlt man ja gut 300-400 Euro für, deswegen ist das schade. Genau, kann man nur hoffen, dass das in der Zukunft anders gehandhabt wird. Dein nächster Flop, Christian.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ich habe noch 2-3 Sachen aufgeschrieben, aber ich würde tatsächlich generell das USB-Typ-C-Port Chaos, was es mittlerweile gibt, einfach ins Feld führen. Man hat ja so ein bisschen gehofft, wenn alle Geräte jetzt USB-Typ-C haben, gleicher Stecker, laden, alles einfacher. Bin ich völlig d'accord, ist auch so. Über Fast Charge und nicht Fast Charge können wir noch streiten. Was mich aber massiv nervt, ist, dass jeder Hersteller mit einer unterschiedlichen USB-Typ-C-Standard um die Ecke kommt, mal 2.0, mal 3.0, mal 3.1, wie auch immer, was sich natürlich dann auch auf die Datentransfergeschwindigkeit und Ähnliches auswirkt. Und dass man das nicht in irgendeiner Art und Weise mitreguliert hat, ja, sondern halt nur sagt, alle jetzt den einheitlichen Stecker und alles darüber laden, das ist so typisch EU-schwach, weil selbst bei den neuen iPhones merkst du das, ein Pro hat einen schnelleren C-Port als ein 17er. Ich meine, den 17er Kollegen wird das nicht auffallen, aber nichtsdestotrotz, warum baut man da nicht einen einheitlichen und das heißt dann einen schnelleren Port, damit man auch Daten übertragen kann? Ich verstehe die Logik dahinter nicht und das regt mich halt total auf, weil du bist machtlos. Du kannst von außen nicht sehen, was ist das?
Mit den USB-A-Anschlüssen war das irgendwie logischer. Ne? USB 2, USB 3. USB 3 war blau kodiert an den meisten Rechnern. Das war irgendwie logischer. Und ich verstehe das auch nicht richtig mit diesen ganzen. Es gibt ja 3.1, 3.2 und so weiter und so fort. Steige ich auch nicht so richtig durch. Aber ist generell bei Computern auch ein Problem. Nicht nur bei Smartphones, würde ich sagen.
Ich frage mich tatsächlich, warum? Wer will da was dran verdienen? Und warum ist das entscheidend? Und kostet wirklich dieser Port im Einkauf 3 Cent weniger und man holt die auch noch raus?
Nee. Das stimmt. Ein Flop habe ich noch, dann gibt es noch eine musikalische Pause, nämlich die Werbepausen bei Prime Video, die wurden verdoppelt jetzt im Sommer. Ja. Ich bin ja auch zahlender Prime-Nutzer, kostet mittlerweile, weiß ich nicht, 89 Euro im Jahr oder so, wurde vor kurzem mal erhöht. Und die haben ja ein ganz gutes Angebot, was so Filme und Serien angeht. Aber wenn man jetzt einen Film guckt, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Misery geguckt, den Stephen King-Klassiker, kann man auf jeden Fall empfehlen. Da wurde dann erstmal zu Beginn des Films 2,5 Minuten Werbung angezeigt und dann zwischendurch gab es auch nochmal 2 oder 3 Werbepausen. Und das finde ich schon ganz schön viel für einen Dienst, für den man ja eigentlich bezahlt über seine Prime-Mitgliedschaft. Wenn man das Ganze werbefrei haben will, muss man nochmal 3,99, meine ich, im Monat extra bezahlen. Und das finde ich schon irgendwie ganz schön traurig.
Das ist bei allen Streaming-Anbietern irgendwie in den letzten Jahren so grotesk geworden. Also Netflix mit HD und nur noch einem oder dann mit Werbung und ohne Werbung und auch Spotify. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr und wünsche mir da so ein bisschen die alten Zeiten zurück. Meinetwegen macht 2 Tarife. Einer, der hat halt, weiß ich, weniger Mithörer oder ein paar Einschränkungen und der andere ist dann voll und alles und mit Senf auch noch. Mhm. Aber diese Segmentierung, da irgendwie 4, 5 unterschiedliche Tarife jeweils zu haben, warum?
Finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Entwicklung, die wird nicht besser. Ich bin da nicht so ganz optimistisch. Ja, und wie es so ist, wenn man im Technikuniversum und in Digitalien unterwegs ist, da kauft man ja manchmal gute Sachen, die einem gut gefallen, aber es gibt auch Sachen, ja, die gefallen einem vielleicht erstmal gut, aber dann entpuppen die sich dann doch als Fehlkauf. Christian, ist dir dieses Jahr sowas über den Weg gelaufen?
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist eine Ergänzung zu dem vorherigen Thema. Und zwar habe ich mir den Anker Mac Go USB C magnetischen SD-Karten Speicherleser gekauft.
Da ist ja der Name schon sehr sperrig.
Ja, im Grunde genommen ist das so ein runder Puck mit einem USB-C-Kabel dran. Klemmst du hinten per MagSafe an iPhone oder mittlerweile auch an die Google-Geräte und hast dann einen klassischen SD-Kartenleser. Ah. Und die Idee ist quasi, wenn du filmst oder fotografierst, die Bilder gleich da drauf zu speichern oder halt Daten hin und her zu tauschen. Und da kommen wir wieder zu dem USB-Typ-C-Problem von vorhin. Bei einem iPhone mag das noch einigermaßen schnell funktionieren. Ich habe das dann beim Pixel probiert und habe gedacht, da bin ich mit der Cloud 3-mal schneller.
Wirklich?
Ja, da war das nicht so geil und habe dann irgendwie gedacht, was für ein Nonsens. Ich will jetzt nicht wieder zu den Zeiten zurück, wo wir früher noch unsere Smartphones per Kabel an den Rechner geklemmt haben, aber ich habe dann einfach gedacht, es ist einfach keine Option. Und die einzige Lösung, die mir eingefallen ist, ist halt, wenn du große Filme drehst, also wenn ich mal einen Videoblockbuster mit einem iPhone drehen sollte, dann kann ich mir natürlich dann eine 5-Terabyte-Karte oder ähnliches reinzimmern und könnte das da drauf aufnehmen. Aber ansonsten hat sich das für mich nicht erschlossen.
Der ist komisch.
Hat keinen Mehrwert gebracht.
Komisch, dass das so langsam ist. Ich schließe manchmal meine Samsung-SSD ans Pixel an und kopiere Daten drauf, die Fotos und Videos als Backup. Das funktioniert eigentlich ziemlich schnell. Ist ja komisch, dass das nicht funktioniert. Seltsam. Ich habe auch einen Flop, was einerseits technisch ist, aber nicht wirklich digital. Ich war in London auf einer Fotomesse und da war einer, der hat immer so schön diese Teleskophocker angepriesen. Kennst du vielleicht? Die kann man so ausziehen und dann kann man sich da draufsetzen bei einem Festival oder so. Und wenn man die zusammenklappt, ist das nur wie so eine Scheibe, vielleicht so 5 Zentimeter dick.
Ist das und so eine Mischung wie ich habe so ein Bild wie ein Melkschemel oder halt wie so ein Anglerhocker?
Ja, wie so ein Hocker, aber eben so Teleskop. Ne? Das dreht man so und wenn man es zusammenklappt, dann ist es wie so eine Scheibe, vielleicht so 25 cm Durchmesser und 5 cm dick und dann kann man es mit sich rumtragen. Eigentlich eine gute Sache. Ich dachte, bei Festivals oder Konzerten nehme ich das Ding mit, dann kann ich mich da draufsetzen. Nur das Problem ist eben, bei den meisten Konzerten heutzutage darf man noch nicht mal mehr ein Sitzkissen mit reinnehmen. Deswegen hilft einem dann so ein Teleskophocker auch nicht so viel. Also ich will nicht den Teleskophocker verteufeln. Das ist eigentlich eine geniale Erfindung. Gibt es ja verschiedene Hersteller, die jetzt verkaufen. Ist auch gar nicht so teuer. Aber ich habe halt noch keinen Einsatzzweck so richtig gehabt. Deswegen war es für mich ein Flop.
Für deinen Scott Kelby Walk?
Genau, für den Worldwide Photo Walk, aber da will ich ja gehen und nicht auf dem Hocker sitzen.
Das stimmt auch. Ja, vielleicht bei so klassischen Sachen wie Baskers oder so in der Stadt. Da kann man ihn ja mitnehmen, da gibt es ja meistens keine Sitzplätze.
Das stimmt. Wenn Christian und ich dann irgendwann nächstes Jahr als Straßenmusiker in der Braunschweiger Innenstadt unterwegs sind, dann bringe ich die beiden Hocker mit, die wir haben. Genau. Es gibt ja die berühmten Hashtags, die so im Internet unterwegs sind und wir haben uns überlegt, sagen euch mal, mit welchen 3 Hashtags wir das Jahr 2025 zusammenfassen würden, Christian.
Alles M ist mein erster Hashtag.
Was heißt alles M?
Die M-Prozessoren von Apple, also ich finde, die haben auch mit dem M5 dies Jahr wieder einen nicht erwartbaren Sprung gemacht, was ja sonst in den Intel-Jahren immer eher so schleppend war. Und jedes Jahr, wenn ein neuer M-Prozessor rauskommt, ist der in vielen Stellen dann doch besser als der vorherige. Und alles auf M ist mein einer Hashtag. Soll ich die anderen beiden auch gleich?
Genau, mach die anderen beiden auch gleich.
Das zweite ist tatsächlich faltbar. Es gibt immer mehr faltbare Geräte und meine Skepsis, weil ich auch ein paar faltbare Geräte mal in der Hand hatte und getestet hatte, die weicht so ein langsam. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich für 2026 vorstellen, ein faltbares Smartphone mal als Daily Driver zu haben. Und das dritte Hashtag ist tatsächlich dünner. Also wir haben nicht nur beim iPhone Air gesehen, dass es dünner gibt, sondern halt auch bei anderen Android-Smartphones. Deswegen ist dünner mein dritter.
Genau, ich habe auch 3 Hashtags, alle KI-bezogen. Gemini, ChatGPT und Copilot. Das waren, finde ich, die Begriffe, die einen das ganze Jahr irgendwie begleitet haben. Und das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Ich glaube, KI ist gekommen, um zu bleiben. Und darüber werden wir sicherlich auch im kommenden Jahr immer wieder berichten. Ja, das war's schon mit Logbuch Digitalien für heute und auch für dieses Jahr. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch. Und Christian wollte noch was sagen?
Genau, den guten Rutsch, aber den hast du schon gebracht.
Genau, den habe ich schon gebracht. Und wir hören uns wieder am 20. Januar. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.